RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Hallo und herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung sonntags um 3 nach 5, in der wir Menschen vorstellen, die sich für Gleichberechtigung und Diversität einsetzen. Ich bin Andrea Heinze und spreche heute mit zwei Comic-Künstlerinnen, die sich mit Identität und Sexualität vor allem von Frauen auseinandergesetzt haben. Ich begrüße hier im Studio Bernadette Schweihoff. Sie ist 1984 in Gießen geboren und über verschiedene Stationen in Wien, Passau und New York vor 7 Jahren in Berlin gelandet. Damals als Gaststudentin bei dem Grafiker und Comiczeichner Henning Wagenbreth an der UdK. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Bachelor in Illustration an der Berliner Technischen Kunsthochschule gemacht und ihre Bachelorarbeit, ein Comic mit dem vieldeutigen Titel Treiben, ist gerade bei der Edition Moderne erschienen. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. In Treiben geht es um deine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn. Wie siehst du diese Reise heute aus der aktuellen Situation mit dem Krieg in der Ukraine?
Mit sehr gemischten Gefühlen. Für mich war es eine sehr poetische Reise. Ich wollte die Reise ursprünglich nie machen, weil ich immer Angst oder Respekt vor diesem Land hatte, vor dieser Größe. Vor, ja, der Politik, wie ist es dort? Es hatte irgendwie immer was Unheimliches für mich. Und mein Partner wollte halt unbedingt dorthin fahren seit über 10 Jahren. Und ich konnte mir das einfach nicht mehr anhören. Ich habe gesagt, wir machen jetzt die Reise. Ich springe jetzt über meinen Schatten. Ich mag Abenteuer. Lass uns einfach das Land entdecken. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, ja, was wird da auch schon großartig passieren? Man sitzt da im Zug, guckt aus dem Fenster, man sieht Wälder, Birken. Und das war's, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Und dann haben wir eben die Reise gemacht. Und je weiter wir gefahren sind oder je mehr wir durch Sibirien gefahren sind, hat es irgendwie Klick gemacht, da hat sich was in mir verändert. Und ich habe halt auch Menschen kennengelernt dort, mit denen ich jetzt immer noch in Kontakt stehe. Also dadurch, dass ich quasi Menschen dort kennengelernt habe und das Land, separiere ich quasi die Politik von den Menschen. Und natürlich möchte ich, dass der Krieg aufhört. Auch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, haben sich gegen den Krieg ausgesprochen. Sie haben Posts gemacht, sie haben sich gefährdet. Sie haben mir das auch geschrieben und die haben teilweise auch am Telefon geweint. Natürlich ist es viel schlimmer, was jetzt in der Ukraine passiert, aber ich bin quasi mit beiden Seiten irgendwie verbunden. Und das ist auch irgendwie so interessant, weil mein Buch ja auch immer so diese Kontraste sozusagen widerspiegelt. Aber es ist sehr emotional für mich, vor allem als ich dann gelesen habe, ja, jetzt sollen russische Bücher boykottiert werden. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja eine Reise durch Russland gemacht und muss ich jetzt quasi mein Werk verteidigen? Nein, muss ich nicht, weil es für mich eben eine Erfahrung war, die ich nicht bereue, die mich verändert hat.
Auch aus Berlin zugeschaltet ist uns Aisha Franz. Auch sie ist 1984 geboren worden in Fürth und in der Nähe von Regensburg dann in Kassel aufgewachsen. Sie hat an der Kunsthochschule Kassel bei dem Illustrator Hendrik Dorgarten visuelle Kommunikation studiert, lebt inzwischen auch in Berlin. Aisha Franz bringt gerade ihren 4. langen Comic heraus, Work-Life-Balance heißt er, erscheint beim Berliner Reprodukt Verlag. Und darin geht es um die Arbeitsverhältnisse von jungen Kreativen, die ihren Lebensunterhalt bei Start-ups oder Verkaufsplattformen wie Etsy verdienen müssen. Hallo.
Hallo.
Wie bist du auf die Idee zu diesem Comic gekommen?
Also das ist bei mir immer so ein fließender Übergang, fast schon von Großprojekt zu Großprojekt, also von Buch zu Buch. Ich hatte ja angefangen, so kleine Geschichten, Mini-Comics, selbstverlegte Hefte zu machen und habe die Figur aus Shit is Real genommen und wollte sie in eine Therapie schicken. Also eigentlich was Neues aus was Altem verwerten. Und irgendwie kam ich da sehr schnell darauf, dass sie in so einem Konflikt steht zwischen ja, Work und Life sozusagen. Also dass sie so einen Geldjob nachgeht, aber sich irgendwie auch selbst verwirklichen will. Und daher kam das irgendwie. Und über Jahre ist es jetzt immer wieder aufgetaucht in meinen Arbeiten. Ich habe da so eine kleine Serie draus gemacht und irgendwann dachte ich, ich mache jetzt ein Buch daraus.
Es geht bei Aisha um frustrierende Berufserfahrungen. Der Comic Treiben von Bernadette Schweighöfer kommt eher wie das Gegenteil daher. Also bei einer Reise mit der transsibirischen Eisenbahn gibt es ungeheuer viel Muße, neue Erfahrungen, eine Umwelt, die eher archaisch anmutet. Was war für dich der Reiz, mit der transsibirischen Eisenbahn zu fahren? Du hast ja gerade gesagt, eigentlich war es eher ein Zugeständnis. Also gab es auch irgendwas, worauf du dich wirklich gefreut hast?
Ja, ich glaube, es war einfach der Gedanke, dass es etwas ist, was ich vielleicht sonst nie gemacht hätte. Es war halt nie auf meiner, sozusagen, wie man so schön sagt, Bucketlist.
Und warum hätte es nicht einfach eine Reise bleiben können? Warum wolltest du dann auch noch einen Comic zeichnen?
Ja, das hatte ich gar nicht geplant davor, dass daraus ein Buch entsteht. Es war irgendwie, ich kam zurück und ja, zum einen stand der Bachelor natürlich so ein Dreivierteljahr später vor der Tür. Aber es war irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, dass dadurch, dass ich irgendwie dachte, ich fahre da und da wird nichts Besonderes passieren und ich komme zurück und es war eine schöne Reise, that's it. Aber stattdessen war es irgendwie, dass ich dort was gespürt habe oder sich so ein Gefühl entwickelt hat, was ich nicht erklären konnte. Und das war dann eben auch so, dieses Gefühl beschreibt eben Sophie Roberts auch so schön in ihrem Buch.
Was ist das für ein Buch von Sophie Roberts?
Die vergessenen Klaviere Sibiriens. Und sie beschreibt das halt ganz am Anfang, so genau das, was ich eben auch gefühlt habe. Und ich habe es ja auch in meinem Buch stehen. Wir können uns nur schwer mit Orten identifizieren, die zu entlegen sind. Und das ist es halt auch. Ich konnte mich überhaupt nicht so mit diesem Ort oder mit, vor allem Sibirien hat mich ja interessiert, mit Sibirien identifizieren. Und ich kam wieder und ich habe gesagt, wie soll man das ausdrücken? Wie soll man diese Reise beschreiben? Wie kann man das irgendwie fassen oder greifbar machen? Und nur schreiben, es hätte einfach nicht gereicht. Also es war irgendwie wie so ein Song, den man komponiert. Also irgendwie wie wenn die Reise quasi so eine Art Lied ist, was man schreibt und dann in so ein Buch verpackt mit Bildern und Texten. Und das war einfach so ein Drang. Ich konnte dann auch gar nicht mehr aufhören. Ich habe angefangen und dann 2 Jahre jeden Tag daran gezeichnet und dabei eben auch diese Lieder. Ich hatte so eine App und da habe ich immer die Lieder quasi gesucht, die dort irgendwo gespielt wurden, sei es, weiß ich nicht, am Bahnhof oder irgendwo in einem Uber. Egal, wie gesagt, wo ich irgendwas gehört habe, habe ich es festgehalten und das habe ich dann immer wieder zu Hause abgespielt und so auch mein Buch zusammengesetzt.
Das waren russische Popsongs oder was war das?
Alles quer gemischt, also unter anderem, glaube ich, auch Hip-Hop und Techno, glaube ich, war sogar auch dabei. Also alles querbeet. Also es war wirklich sehr, also sehr unterschiedliche Genre.
Dein Comic ist mit feinen Bleistiftstrichen und Schraffuren gezeichnet, die du später mit Blau- und Rottönen unterlegst oder einfärbst. Passend, finde ich, zum heißen Abteil und dem kalten Winterwetter draußen. Und durch diese Bleistiftzeichnungen wirkt der Comic ungeheuer realistisch. Und also durch die weiten Landschaften, die du zeichnest und diese technischen Geräte im Zug, die zum Beispiel sehr detailgenau gezeichneten Heißwasserkessel für Tee oder die engen Badarmaturen, wirkt das mitunter so ein bisschen wie sozialistischer Realismus. War das gewollt?
Ja, also es ist so, ich arbeite mit Fotografien unter anderem. Also mir war es irgendwie wichtig, wenn ich das Buch mache, dass es realistisch ist in dem Sinne, weil ich möchte, dass die LeserInnen so ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht es da wirklich aus. Und auf der anderen Seite komme ich aber aus der Malerei oder beziehungsweise aus einer sehr, sehr freien Arbeit und habe eben versucht, zum einen sehr realistisch zu sein, aber zum anderen das aufzulösen. Also dieses Spiel zwischen sehr detaillierten Linien, die schon sehr, wie soll man sagen, wenn man gar nicht mehr davon ablassen kann, bis hin zu sehr groben, freien Strichen. Und ich glaube, in den Landschaften bin ich wahnsinnig realistisch oder wie gesagt, bei diesen technischen Geräten auch. Und bei den Personen habe ich mir eben Spielraum gelassen und gesagt, okay, da kann ich einfach mehr in die Comic-Richtung gehen und freier sein und so ein bisschen, wie soll ich sagen, loslassen.
Gerade das Draußen, hast du ja gerade gesagt, Landschaft, ist ein unglaublich präziser Stil. Und zugleich fließt beim Reisen ja alles so vorbei. Wie passt das zusammen?
Also es war für mich nicht so, dass ich aus dem Zugfenster geguckt habe und es war alles irgendwie verschwommen. Und die Transsibirische Eisenbahn fährt ja auch jetzt nicht immer schnell. Und ich hatte so einen scharfen Blick einfach bekommen, wie so einen fotografischen. Ich glaube, das ist halt auch das fotografische Gedächtnis, was das alles dann auch abspeichert. Und die Gedanken, die schweifen, genau, die ploppen quasi immer wieder so auf. Aber wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, war das eigentlich immer so ein Moment, den ich eingefangen habe. Und die sind dann quasi relativ scharf und klar. Und ich glaube, das ist diese Kombi in diesem Buch. Zum einen, dass quasi meine Gedanken dahin treiben, so wie es eben auf der Fahrt ist, dass eigentlich alles so verschwimmt und immer wieder mal was auftaucht. Und zum anderen aber, wie gesagt, ein sehr klarer Blick, weil ich alles in meinem Gedächtnis so fotografisch festgehalten habe.
Aisha Franz, deine Protagonistinnen haben überhaupt keine Muße in deinem Comic Work-Life-Balance und sind mit ihrer Arbeit überhaupt nicht zufrieden. Die arbeiten in Tretmühlen, in denen sie die Geschmäcker von anderen bedienen müssen, bewegen sich in durchgestylten Arbeitsumfeldern und können selbst kaum davon leben. Du arbeitest schon eine Weile freiberuflich. Dein Abschluss war 2010. Wie sehr hast du eigentlich deine eigenen Erfahrungen in den Comic eingearbeitet?
Hier und da natürlich habe ich eigene Erfahrungen mit eingearbeitet, aber natürlich auch viel von meinem Umfeld. Also ich würde jetzt mal sagen, mein Umfeld sind jetzt keine oder wenig Gutverdienende. Und also gerade in so einem kreativen Umfeld. Und natürlich, also es ist immer so ein Abwägen zwischen, gehe ich irgendwie einem Job nach für Geld und mache in der freien Zeit meine kreative Arbeit oder wie kann ich irgendwie meine kreative Arbeit verkaufen oder besser verkaufen? Das ist immer so ein Spiel und natürlich will ich jetzt gar nicht irgendwie das eine oder das andere in Frage stellen, sondern mich eher so hineinversetzen auch in andere Realitäten. Also das sind ja jetzt keine ComiczeichnerInnen in dem Comic, sondern die gehen ja ganz anderen Berufen nach und das so ein bisschen ausloten.
Du vermittelst auf jeden Fall auch, dass es durchaus einen Reiz hat, sich da zu bewegen.
Du meinst in einem kreativen Beruf oder?
Ja, sind ja schon schöne Umwelten. Sushi zum Mittagsbuffet und so.
Also dieses Start-up-Welt ist so ein bisschen stellvertretend natürlich für diese Innovation und so wie dieses neoliberale goldene Zeitalter. Also man Startups, da verdient man irgendwie Geld und die Figur, die in dem Startup arbeitet, verdient ja auch gut, aber kann sich dort nicht selbst verwirklichen. Und ich wollte das so ein bisschen als Setting eben im Gegensatz natürlich zu einer Person, die vielleicht dann doch struggelt mit dem Einkommen und inwiefern ja Work-Life-Balance bei vielen irgendwie quasi nicht in der Balance ist.
Das ist quasi der andere Ausschlag.
Genau.
Du zeichnest diese schöne neue Arbeitswelt mit ihren dynamischen Sofalandschaften, mit klaren Strichen, klaren Farbflächen und darüber so grisselig wirkende Schattierungen, wie man sie vom Risodruck kennt. Was ist das für eine Technik?
Ich habe zum ersten Mal einen Comic komplett digital gezeichnet. Das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Ich habe ja früher eigentlich auch eher mit Bleistift gearbeitet, sehr verschmiert auch und sehr roh und bin jetzt über die Jahre immer mehr quasi im Digitalen gelandet, auch über die Arbeit als Illustratorin und habe mich dann dazu entschieden, zum einen natürlich, weil es für mich viel zeitsparender ist und eben an einem Comic zu arbeiten, also ganz klar, aber zum anderen fand ich auch, dass es passt. Also so ein bisschen dieser cartoonigere Stil, also der ist schon sehr, also ich habe ja auch relativ so, ne, diese klassischen runden Nasen und alles. Genau, und alles so sehr, sehr rund. Ich fand, das passte zu dem Ton von diesem Comic, weil das ja sehr sarkastisch oder auch absurd alles ist und so ein bisschen quasi diese Perspektive, aus der das erzählt hat, nochmal unterstreicht.
Man merkt, finde ich, auch da so eine Mensch-Umwelt-Kontraste. Also weil die Menschen sind alle sehr knollig und knuffig und rund und die Umwelt ist wie mit dem Lineal gezogen.
Ja, also ich habe schon sowieso, auch als ich analog gearbeitet habe, noch viel mit Lineal gearbeitet. Ich fand das immer sehr spannend, so dieses Kantige zu erforschen, auch in der Zeichnung. Also eigentlich, weil ich immer so ein bisschen damit gekämpft habe, auch von diesem Cartoonigen wegzukommen eigentlich und von dem Realistischen auch. Und es hilft dabei, ne, wenn man irgendwie alles so sehr geometrisch aufteilt. Aber ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe so einen großen Bogen gemacht, also eigentlich meine ganze ZeichnerInnenkarriere und im Studium irgendwie versucht, bloß nicht irgendwie so cartoonig zu sein. Und eigentlich ist es wie so ein Zugeständnis zu mir selbst, dass ich bin eigentlich eine Cartoonistin. Also irgendwie war das so eine Erleichterung auch. Und ich glaube, da vermischt sich das dann auch in dem Comic noch, so dieser Einfluss von eben davon wegkommen, aber eben dieses wieder dahin zurückkommen.
Okay. Dieses Cartoonige, lehnst du das ab, weil das eine zu große Leichtigkeit hat, also zu wenig Tiefe oder so? Oder warum willst du das eigentlich gar nicht?
Also ich will es ja jetzt. Also ich bin ja jetzt total dafür. Ich habe mich dagegen gewehrt. Also ich hatte, bevor ich das Studium begonnen hatte an der Kunsthochschule, überhaupt eher nur Einflüsse aus der Popkultur und ich kannte, wenn dann nur so Comics oder Zeichnungen, die eben sehr, so Disney und sowas, ne? Und als ich dann quasi an die Kunsthochschule kam, geht es natürlich auch sehr viel darum, subversiv zu sein und eben sich quasi von diesen gängigen Ästhetik irgendwie wegzubewegen und dagegen zu steuern. Und jetzt ist es tatsächlich irgendwie so, dass ich das jetzt so annehmen möchte auch, dass ich eigentlich viel umgeben bin von solchen Ästhetiken und ich will dem gar nicht so gegensteuern. Also ich kann damit arbeiten und kann vielleicht was Neues daraus entwickeln.
Beide eure Comics sollten eigentlich bei der Leipziger Buchmesse in der kommenden Woche vorgestellt werden. Die fällt jetzt aus. Was bedeutet das für euch eigentlich?
Also bei mir ist es ja das Debüt, das erste Werk. Und man arbeitet so lange daran und dann möchte man das vorstellen oder zeigen und auch LeserInnen erreichen. Und plötzlich findet das gar nicht statt. Und das ist dann irgendwie so, man fragt sich halt, ja, keine Ahnung, wann mein nächstes Werk rauskommt. Werde ich jemals wieder ein Buch dort präsentieren können oder dürfen? Und auch die Atmosphäre, die Menschen, die man dort kennenlernt, diese persönlichen Kontakte und Begegnungen, die fehlen einfach. Und ja, das ist total schade.
Aisha, du veröffentlichst ja jetzt schon eine Weile Comics. Wie hilft dir dein Netzwerk, das aufzufangen? Also, dass jetzt quasi sehr viele Lesungen weggefallen sind, die Buchmesse nicht ist und so weiter.
Ich war tatsächlich, also auch so jetzt die beiden Jahre Pandemie, so raus aus allem. Also natürlich fand nicht viel statt, aber ich war dann auch irgendwie damit beschäftigt, dieses Buch zu machen und hatte mich so darauf konzentriert, dass ich sowieso alles irgendwie verpasst hätte um mich herum und bin jetzt irgendwie so ein bisschen so, jetzt will ich raus, jetzt kann ich raus und irgendwie geht das nur auch nur so schleppend voran und ich habe das Gefühl, dass also in jedem Fall so eine Community total unterstützend ist, also immer eigentlich, also dass so die Comic-Community an sich, auch wenn jetzt Veranstaltungen ausfallen, sich übers Internet natürlich total immer noch ne, pusht und man darüber noch Sachen mitbekommt, was gerade los ist, wer was Neues hat und so. Aber natürlich fehlt so dieses Zusammenkommen und ne, die guten alten Comic-Festivals auch. Und das ist halt so ein bisschen, also darauf freue ich mich.
Aisha Franz hat jetzt am 24. März in der Pablo Neruda Bibliothek immerhin eine Lesung, stellt ihr Buch vor, Bernadette. Du hast Anfang April eine Ausstellung in der Kommunalen Galerie Berlin zu dem Comic Treiben. Warum zeigst du deine Zeichnungen in der Galerie, die vor allem Kunst ausstellt?
Also ich komme ursprünglich ja aus der Malerei, beziehungsweise habe an der Freien Akademie in New York Malerei studiert und Zeichnung und mein Lehramtsstudium war mit Hauptfach Kunst und spezialisiert auf Malerei und Zeichnung. Das heißt, ich habe früher auch als freischaffende Künstlerin in Berlin gearbeitet. Und für mich ist es so, Comic ist ja auch die neunte Kunst. Also warum sollte man dann quasi seine Werke nicht in der Galerie zeigen? Und das war halt sehr, sehr schöner, was heißt Zufall, aber ich hatte mich schon vor über 2 Jahren, also genau als ich mit dem Buch begonnen habe, habe ich mich schon dort beworben gehabt. Und dass das jetzt zufällig genau so geklappt hat, ist natürlich super, weil alle Lesungen, also ich habe bis dato keine Lesung bekommen wegen dem Pandemieausbruch und weil alle gesagt haben, ja, wir wissen nicht, wie das mit den Regelungen ist. Und für mich ist halt auch so eine Chance, die Sachen im Rohzustand zu zeigen. Und es heißt ja auch von Tagebuch zu Graphic Novel, das heißt, ich werde dort mein Tagebuch zeigen, also was ich aufgeschrieben habe und die Zeichnungen. Und dann quasi möchte ich den Raum bestücken mit den Bleistiftzeichnungen. Das ganze Buch besteht ja nur aus diesen 2 Tönen, diesen Rottönen und diesen Blautönen, also diese Kalt-Warm-Kontrast. Und in der Galerie selbst aber hat man diese Originalzeichnungen ohne Text auch. Das heißt, man kann sich eine neue oder eigene Geschichte auch ausdenken oder seine Fantasie spielen lassen. Das heißt, im Buch wird schon so ein bisschen vorgegeben, in welche Richtung es geht, aber in dieser Ausstellung kann ich irgendwie nochmal so einen ganz neuen Kontext schaffen und nur die Landschaften zeigen oder die transsibirische Eisenbahn und das alles nochmal so einen ganz anderen Fokus drauf werfen. Und das finde ich so spannend.
Es ist eigentlich selbstverständlich geworden, dass Comics in Räumen von Kunst ausgestellt werden?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt immer mehr passiert, Gott sei Dank, weil, wie gesagt, für mich ist das die neunte Kunst. Also das sind ja Zeichnungen, die entstehen und ist ja auch egal, ob das jetzt digital oder analog passiert. es ist grafisches Erzählen und grafisches Erzählen können rein theoretisch auch 10 Skulpturen nebeneinander sein, die irgendwelche Bewegungen machen. Also das heißt ja nicht immer unbedingt, dass da jetzt Sprechblasen sein müssen, sondern man kann das so weit fassen und Grenzen überschreiten und es ist offen und ich glaube, das sollte auch gezeigt werden.
Und jetzt erstmal Musik von Pink featuring Peaches.
Make me say your name. If I can't remember, then give me all your pain. I can sit and listen, or I can make you scream. Kiss it and make it better. Just put your trust in me. Oh my God, let's go. Sugar walks, problem solved, it's dissolved with the solvent known as spit. Lickety lick, not so quick, it's a slick ride. Make my mink slide, cause we're all pink inside. This can be really easy, it doesn't have to be hard. Yeah, baby, let me show you. I'll have you climbing up the wall. You got all the problems that I can solve. Why don't you come in here, baby? Why don't we sit and talk? Oh my God, let me feel you, baby, cause I understand. Oh my God, go a little slower. Oh my God, what was that again? Let me feel you, baby.
Couragiert unterwegs, heute geht es um weibliche Identität und Sexualität im Comic. Aus Berlin zugeschaltet ist die Comic-Künstlerin Aisha Franz und hier bei mir im Studio die Comic-Künstlerin Bernadette Schweihoff. Aisha, mit Work-Life-Balance hast du einen wirklich herrlich komischen Comic über die Selbstausbeutung der Kreativszene gezeichnet. Die Protagonistinnen sind alle bestens ausgebildet, gut in dem, was sie tun, wissen sich in der Kreativszene angemessen zu inszenieren, sind also wirklich Hipster im besten Sinne. Warum neigen diese vielversprechenden jungen Menschen dermaßen zur Selbstausbeutung?
Also es gibt ja 3 Figuren. Es gibt die eine, die sich quasi als Künstlerin versteht oder sie macht eben Keramik. Dann gibt es die Start-up-Angestellte und den Programmierer, Freelance-Programmierer. Und alle 3 leben eigentlich in ganz unterschiedlichen Realitäten. Die Künstlerin macht ihre Keramikteller und Vasen und verkauft die, sieht sich aber quasi als unerfüllte Künstlerin. Also sie möchte eigentlich in der Galerie ausstellen und ist quasi so frustriert von ihrem unerfüllten Traum, ne? Oder ihrem unerfüllten Ziel und muss sich dem so stellen. Dabei untersuche ich auch so ein bisschen so die Frage, ne, nach der Kunst, was ist Kunst? Und die Start-up-Angestellte, die verdient eigentlich ja ganz gut, aber sich nicht selbst verwirklichen kann dadurch. Und den Freelance-Programmierer, der eigentlich, also eigentlich sind ja so Programmierer sehr gefragt und bekommen eigentlich ganz easy Jobs, ne? Also so von dem, was ich so kenne und mitbekomme. Aber in dem Fall wollte ich irgendwie eine Figur entwickeln, die trotz alledem irgendwie total hinten runterfällt und quasi prekär auch lebt und sich dann quasi an den Großen rächt. Und das ist so ein bisschen, die sind alle drei in so einem Wandel mit sich im Arbeitsleben und ihrem Leben und irgendwie so einem Findungsmoment.
Ja, und ich habe das Gefühl, du hast wirklich ein Riesenvergnügen daran, die total scheitern zu lassen immer wieder. Also das grenzt schon an Sadismus, würde ich sagen.
Ja, das ist tatsächlich, also ich habe, glaube ich, auch zum ersten Mal einen Comic entworfen, wo alle Figuren nicht so richtig sympathisch sind oder nicht nur, also die irgendwie alle so eine düstere Seite haben. Und in dem Buch gibt es ja die Therapeutin, die quasi auch so ein bisschen sich die alle anguckt und quasi auch so ein bisschen trollt. Also es ist so eine sehr hands-off-Therapeutin, die gar nicht wirklich therapiert. Und so in einem gewissen Maße sehe ich mich auch in dieser Therapeutin. Also ich bin als Autorin irgendwie auch diese Therapeutin, zu der diese Figuren kommen mit ihrem Leid und ihren Problemen. Und ich gucke denen eigentlich dann eher einfach beim Scheitern zu. Ja, das ist irgendwie so ein ganz interessanter Prozess als Autorin irgendwie, sich die Figuren auch so ein bisschen machen zu lassen und ihnen auch vielleicht dann nicht unbedingt sofort zu helfen, wenn sie scheitern.
Und selber nicht zu scheitern.
Genau.
Fies. Ich glaube, zu der Therapeutin kommen wir gleich noch. Erstmal zu Bernadette. Dein Comic Treiben erzählt ja, eben tatsächlich von Muße, Genuss, Erfahrungen mit den Reisen. Birkenwälder ziehen am Fenster des Zugabteils vorbei, verschneite Siedlungen, Industrieanlagen. Es geht sehr viel um sinnliche Erfahrungen. Zum Beispiel diese ungeheure Kälte von minus 21 Grad, die einem entgegenschlägt, wenn man aus dem 25 Grad überheizten, würde ich sagen, Zugabteil aussteigt. Alles in dem Comic ist jetzt und zugleich schweifen die Gedanken zu den vergangenen und gegenwärtigen Beziehungen zum eigenen Körper. Ist so eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn eigentlich ein gutes Mittel, um zu sich selbst zu kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch im Buch geschrieben, ich hatte noch nie so viel Zeit nachzudenken, weil, wie gesagt, man sonst immer beschäftigt, ja, wie verdient man sein Geld oder wie bekomme ich Aufträge oder Studium oder, also es ist halt immer irgendwie was los. Und man versucht alles irgendwie so auch so ein bisschen abzuarbeiten und sich wieder Zeit zu schaffen, damit man wieder an seinen Werken arbeiten kann. Und ja, und dann sitzt man in dieser Eisenbahn und sind ja immerhin, normalerweise, wenn man nonstop fährt, sind das so 6 Tage und 6 Stunden. Und wir sind zwar immer zwischendurch ausgestiegen, aber es gab halt schon mal Tage, wo wir so 3 Tage lang in diesem Abteil waren. Und ich meine, was will man da großartig machen? Also man sitzt da drin, guckt aus dem Fenster und ja, hat unheimlich viel Zeit nachzudenken, ob man möchte oder nicht. Also das ist so, wenn man nicht über sich selbst nachdenken möchte, dann sollte man vielleicht die Reise nicht machen, weil man damit konfrontiert wird einfach, ob man möchte oder nicht.
Es ist vielleicht eine bessere Art, seine Work-Life-Balance wiederzufinden, so einen absoluten Mußepunkt zu initiieren?
Ja, also man denkt schon sehr viel darüber nach, wie könnte man das alles anders gestalten oder wie sieht die Zukunft aus oder wie war es in der Vergangenheit. Also man guckt sich eben alles aus einer anderen Perspektive plötzlich an, weil man, wie gesagt, ja da drin ist und Zeit hat und ja, nichts zu tun, außer aus dem Fenster zu gucken. Und ja, es ist auf jeden Fall mal so ein Moment, wo man dazu gezwungen wird, auch so darüber nachzudenken und wie plant man das und wie könnte man quasi seine Work-Life-Balance verbessern. Ob es danach dann besser geworden ist, ist die Frage. Es ist eher, ich habe das Gefühl, chaotischer. Aber vielleicht ist so eine Reise eben gut, also so eine Reise zu nutzen, um irgendwie ein Werk zu schaffen, weil man da irgendwie vielleicht mehr Zeit hat, als ja, wenn man zu Hause ist und an seinem Schreibtisch sitzt und arbeitet.
In dem Comic Work-Life-Balance sollte ja eigentlich tatsächlich die Psychologin die Work-Life-Balance wiederherstellen. Aisha sagte gerade, sie tut eigentlich nicht so viel dafür. Und du sagtest, dass du dich selber in der Rolle siehst. Tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, die sieht so ein bisschen aus, wie du dich zeichnest. Die heißt Dr. Sharifi, was ja fast so ein bisschen Anagramm ist von Aisha Franz. Ist das so eine Art Alter Ego von dir?
Ich würde sagen, dass alle Figuren eigentlich immer so ein bisschen Alter Ego von mir sind. Also die Figur der Therapeutin ist so quasi der Ruhepol dieses Comics. Also alle Figuren gehen in irgendeiner Weise zur Therapie bei dieser Therapeutin. Und irgendwo bin ich als Autorin auch mit ihr verschmolzen. Also in der Weise, wie ich die Figuren betrachte, wie ich sie auflaufen lasse, wie ich sie auch so ein bisschen trolle, deren Schicksale. Und am Ende lehne ich mich quasi beziehungsweise die Therapeutin zurück und denke so, alles klar, die Arbeit ist getan.
Was verbindet dich mit dieser Therapeutin? Also was von dieser Therapeutin ist Aisha?
Eigentlich nur in ihrer Funktion quasi über allem zu stehen, ob ich so blöd wie das klingt, aber sie ist so ein bisschen übermenschlich in diesem Comic. Sie ist eigentlich gar nicht so richtig in der Realität des Comics verankert fast. Also sie bietet eher so diese Struktur und eigentlich übernimmt sie so diese Funktion, wie ich als Autorin auch denke oder die Geschichten strukturiere. Also das ist irgendwie wie so ein, eher wie so eine strukturelle Verschmelzung mit ihr. Also sie ist ja sehr anonym, sie bleibt ja sehr anonym in dem Comic. Man lernt eigentlich nichts über sie. Und das habe ich wirklich so gemacht, damit sie wirklich nur diese Funktion hat als Ort, wo diese Figuren hingehen und quasi getriggert werden, sich mit ihren eigenen Schicksalen auseinanderzusetzen.
Die Psychologin scheint jedenfalls die einzige zu sein, bei der die Work-Life-Balance stimmt. Wie sieht es denn eigentlich mit deiner Work-Life-Balance aus, so als freiberufliche Illustratorin, Comic-Künstlerin und Mutter eines kleinen Kindes?
Also Work-Life-Balance an sich ist ja auch so ein gegensätzlicher Begriff. Das ist ja eigentlich so vom, so würde ich sagen, so neoliberal geprägt, ne? Dass irgendwie Work und Life zwar getrennt ist, aber gleichzeitig wird ja immer suggeriert, man muss sich mit dem identifizieren, was man macht, und so verschmelzen mit der Arbeit, ne? Und bei mir war das auch, also dadurch, dass ich ja immer gezeichnet habe und immer schon was Kreatives machen wollte, war das nie irgendwie so eine Trennung in Work und Life, weil ich eigentlich, alles ist das Gleiche. Also, und erst eigentlich seit, das ist interessant, also seit ich Mutter geworden bin und quasi meinen Alltag anders strukturieren muss, habe ich mehr gelernt, diese Bereiche auch tatsächlich zu trennen, weil es auch nicht einfach mehr geht, dass ich stundenlang einfach im Atelier bis nachts sein kann und einfach, ne, ich bin Künstlerin, ich mache da vor mich hin und irgendwas Geniales wird dabei entstehen. Es ist jetzt wirklich Arbeit.
Also Kinder sind ein Heilmittel.
Ja, also und auf eine Art schon, weil tatsächlich kann das hilfreich sein mit Kindern, weil die einem Struktur geben. Also gerade wenn man irgendwie als Künstlerin arbeitet, Work, Life und Life is Work, ne? Und so, wenn man das trennt, ich habe das Gefühl, also ich bin produktiver in der Zeit, die ich zum Arbeiten habe, aber in der Zeit weg davon kann ich eigentlich noch viel mehr von meiner Außenwelt aufnehmen, die ich dann wiederum in meiner künstlerischen Arbeit verarbeiten kann. Also das ist irgendwie so ein Geben und Nehmen, macht einen irgendwie ausgeglichener.
Bernadette Schweihoff, du erzählst in Treiben von deiner Reise mit der transsibirischen Eisenbahn. Du hast gerade gesagt, du hast da Erfahrungen gemacht, Menschen kennengelernt, die dich verändert haben. Was bleibt dir davon?
Freundschaften. Auf jeden Fall bin ich seitdem mit 3 Menschen in Kontakt immer noch. Und irgendwie so eine Verbindung zu diesem Land durch diese Menschen und dieses Gefühl, das eben dort entstanden ist. Also das kann man schwer erklären. Also ich habe es versucht eben zu zeichnen und zu schreiben. Aber es ist irgendwie auch das Gefühl, was ich vorher gegenüber dem Land hatte, ist zwar jetzt immer noch da, aber es ist anders. Es ist nicht mehr ganz so fremd. Und ja, die Bilder sind da im Kopf, die verschwinden einfach nicht mehr. Und die Gedanken, die Erinnerungen, alles, was dort so geschehen ist, das ist irgendwas, was bleibt für immer.
Du pflichtst auch in deinen Comic immer wieder Erfahrungen und Informationen über das Leben in Russland ein. Also zum Beispiel, wie Grabsteine für Mafia-Bosse gestaltet sind, dass Frauen in Russland nicht als Lokführerinnen arbeiten dürfen. Von einem Russen, der als Englischlehrer in China arbeitet, und von Atombooten, die vor Vladivostok im Pazifik fahren. Warum hast du das eingebaut? Diese Infos.
Ich wollte damit so ein bisschen anstoßen, dass ich Dinge sehe und die mich beschäftigen, aber ich wollte eben nicht zu tief einsteigen, weil ich sage, ja, das soll jeder selber entscheiden, wie weit er sich damit beschäftigen möchte, aber es existiert eben. Also ich habe nicht die Reise gemacht, gedacht, oh ja, ich fahre jetzt so ein Land und bin frei und alles ist toll und tralala, sondern es gibt diese Dinge und die sollte man bedenken. Und gerade ich als Frau, wo ich sage, ja, ich kann hier jeden Beruf ausüben, für mich ist das unvorstellbar, dass mir gesagt wird, ja, du darfst jetzt nicht bei Rettungseinsätzen helfen oder nicht als Lokführerin arbeiten. Und auch die Bezahlung ist ja eine andere. Oder zum Beispiel, dass man an den Lügendetektor angeschlossen wird. Und egal, also wenn man zum Beispiel, also ein Fahrgast sich quasi beschwert.
Zugbegleiterin, die sozusagen alles für Fahrgäste tun muss. Und wenn sich jemand beschwert, dann ist sie erstmal die Schuldige quasi.
Genau, und sie darf nicht widersprechen, selbst wenn sie quasi beleidigt werden würde, hat sie quasi Unrecht, wenn sie gegen den Fahrgast was sagen würde. Und das ist halt schon, das sind schon irgendwie andere Verhältnisse. Und das habe ich so reflektiert. Also das ist halt immer wieder aufgetaucht. Das kann man ja nicht ignorieren. Das ist einfach da und ja.
In dem Comic schreibst du aber auch, du bist im Umbruch über das Land. Deine Zeit ist langsam am Kommen, hier am vergessenen Ende der Welt. Würdest du den Satz heute mit dem Krieg auch so schreiben?
Nein. Dadurch, dass ich halt merke, wie die Menschen auch halt abgeschottet werden oder dieses ganze Land auch von uns getrennt wird. Die einzige Kommunikation, die ich quasi mit den Freunden oder den Menschen, die ich kennengelernt habe, gerade noch Instagram ist, weil alle anderen Kanäle ja auch gesperrt wurden, ist auch die Frage, wie lange wir noch uns irgendwie verständigen können. Ist es so, dass es jetzt wieder so ein geschlossener Raum wird, wo man nicht weiß, was passiert da, was ist da los? Und es tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil ich so dachte, ja, da ist was am Kommen, da ist was am Verändern, da sind verschiedene, ich meine, da gibt es die chinesischen, die mongolischen, die koreanischen, es sind so viele Einflüsse, japanischen, die sich zum Beispiel in Vladivostok eben widerspiegeln, auch in der Architektur. Und ich hatte auch das Gefühl, ja, da hier sieht so aus wie in Frankfurt, die Skyline und es wirkte so morbide, aber auch modern und überall wurde gebaut. Und jetzt ist es irgendwie so, als würde das Land wieder alles irgendwie verschlucken. Alles, was ich so erfahren habe und wo ich dachte, ja, das könnte jetzt sozusagen, also mein Buch, ich habe mein Buch so als, sehe ich so als so eine Verbindung quasi zu diesem Land, durch dieses Land, durch Sibirien. Und jetzt wird es quasi so wieder etwas Fremdes, sehr Abgekapseltes, sehr für sich Stehendes. Und das ist schade.
Hören wir noch mal Musik, Deep Blue Sea von Alice Phoebe Lou.
He's been throwing caution to the wind, filling in our glass with his sins. He only cares for momentary wins. Yes, he's been in the belly of the beast. Oh, he's had a bird in hand, but he won't release. And he's walked the plank to the bitter end, and there's always calm after the storm. And fools rush in where angels fear to tread, but his hands are cold and his heart is warm. Between the devil and the deep blue sea, a drowning man will clutch at a straw. He who lives by the sword will die by the sword. And all is fair in love and war. To the wind, filling an hourglass with his sins. He only cares for momentary winds. His highest worship is shaking his limbs. And he's run with fools to be standing here, and he's waltzed on edges to have no fear. And he's climbed the walls to see this view, and he's fought many wars and lost very few. Between the devil
Ihr hört Couragiert unterwegs, die Gesprächssendung am Sonntag über Menschen, die etwas bewegen wollen. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Comics, die eigentlich in der kommenden Woche auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt hätten werden sollen und die beide Sex aus weiblicher Perspektive zeigen. Das ist zum einen Work-Life-Balance von Aisha Franz und Treiben von Bernadette Schweihoff. Der Titel Treiben ist doppeldeutig, würde ich denken. Zum einen lassen sich die beiden Reisenden, Bernadette Schweihoff und ihr Freund Frank, durch die Landschaft und ihre Reiseerfahrungen treiben. Zum anderen treiben sie es aber auch miteinander. Also Körper reiben sich aneinander, die Vulva wird zwischen Fingern geöffnet, beim Chat, in der Zugtoilette mit einem Liebhaber in Berlin. Ich war übrigens ziemlich überrascht, dass es da die ganze Zeit Internet gibt in der transsibirischen Eisenbahn. Ist das so?
Ja, das ist sogar. Es gibt sogar teilweise WLAN. Also, aber kein EC-Kartengerät oder Kreditkartengerät. Das heißt, man muss Bargeld dabei haben.
Okay, also man kann Sex per Chat machen. Auf jeden Fall gibt es sehr viel Sex. Ist so eine Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn so erotisierend?
Ich glaube, jeder Mensch hat eine andere Ventile, Aufregung zu verarbeiten. Und mir war nicht klar, dass ich darüber schreiben würde in dem Buch. Das kam erst quasi nach der Reise, weil ich so reflektiert habe und gesagt habe, was war so eigentlich, was hat es mit uns gemacht und wie haben wir eigentlich die Reise auch verarbeitet? Und ich meine, wir waren als Paar halt in einer 7 Quadratmeter Büchse sozusagen oder halt in sehr kleinen Raum und da passieren auch Dinge und irgendwie war mir das auch wichtig, das auszusprechen, weil gerade so das Tabuthema Lust und Frau und diese Kommunikation und das ist dort halt auch alles so passiert, also das hat uns auch beschäftigt und ich wollte halt auch mal zeigen, also es ist ja nicht so, dass alles so wunderbar funktioniert, sondern es gibt eben auch diese Szene, wo es dann unheimlich nach, weil ich war erkältet und es roch nach Tigerbalm und dann nach Zwiebeln vom Essen und es war warm und heiß und ja, dass auch mal so was schiefläuft, beziehungsweise ja, das halt mal nicht so klappt oder einfach, ja, das so ein bisschen aufs Korn zu nehmen auch, wenn man dann doch keine Lust hat oder sich so sagt, okay, nee, das ist mir jetzt, will ich doch nicht so.
Ja, Treiben ist deine Bachelorarbeit und als Betreuerin hast du dir die Berliner Comic-Künstlerin und Professorin Uli Lust gesucht, die eigentlich an einer anderen Hochschule unterrichtet. Wie kam es dazu?
An der Universität durften wir uns auch von außerhalb ProfessorInnen noch suchen, beziehungsweise sollten wir auch, weil es irgendwie auch so einen Stellenabbau gab und dann sollte eine Person quasi aus der Hochschule sein und eine extern. Und ja, ich hatte ihr mein Werk geschickt und gefragt, wie sie es findet und was sie davon hält. Habe aber da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass sie jetzt meine Mentorin werden könnte. Und ja, und sie fand das super und sie hat dann gesagt, ja, ich könnte deine Mentorin werden, weil ich finde das Werk so toll. Ich würde gerne mit dir daran arbeiten. Und ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet und habe mich natürlich dann riesig gefreut. Und bin aber auch sehr, sehr froh, dass ich eine Frau an der Seite hatte, weil sonst hätte ich niemals so intim werden können und so über quasi diese Dinge erzählen können. Also ich hätte mich niemals getraut.
Mhm. Tatsächlich ist Uli Lust ja im Jahr 2009 mit dem Comic Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens sehr bekannt geworden. Und auch sie erzählt darin von Sexerfahrungen auf einer Reise, die allerdings nicht so erfreulich waren. Es geht nämlich darum, dass sie beim Trampen mit ihrer Freundin durch Italien immer wieder sexuell belästigt und dann sogar vergewaltigt wird. Der Comic machte Furore, weil er mehrere Tabus brach. Also es gab explizite Sexdarstellungen. Er zeigte, wie Männer Frauen vor allem als sexuell verfügbar betrachteten. Und er zeigt auch, wie sich Frauen dagegen wehren. Dein Ansatz ist ja ein anderer. Du zeigst selbstbestimmte Sexualität aus weiblicher Sicht. Ist dir das wichtig, das zu zeigen?
Ja, also wenn man es so genau nimmt, ich sage ja in dem Buch auch, also ich beschreibe ja so eine Freiheit, die ich erfahren habe, so ein Gefühl. Und ich muss sagen, ich fühle mich auf der Straße, wenn ich unterwegs bin, nie sicher. Also ich überlege immer so, ja, wo fahre ich jetzt hin? Welche Schuhe habe ich an? Kann ich damit laufen? Ist es jetzt dunkel? Muss ich in eine Tiefgarage? Ich freue mich eigentlich über jeden Tag, wo irgendwie nicht irgendwas kommt, wo man irgendwie belästigt wird oder irgendwas Unangenehmes passiert. Das ist so. Und ja, deswegen ist dieses Freiheitsgefühl, das ich hatte Und in dieser Transsibirischen zum Beispiel und auch, ich schreibe ja im KitKat Club, wo man quasi tanzen kann, leicht bekleidet oder nackt und es passiert einem einfach nichts, weil einen keiner ungefragt einfach anfasst. Und das ist so ein Gefühl, wo ich weinen musste, weil das einfach so selten passiert. Und mir ist es so wichtig, dass man als Frau irgendwie frei über Lust sprechen darf, beziehungsweise mit seinem Partner frei kommuniziert, dass sozusagen eine Gleichberechtigung herrscht. Und ich muss sagen, ich habe mich selber sehr spät erst damit beschäftigt, was möchte ich eigentlich, was gefällt mir eigentlich. Und es ist so auch so ein Sprung oder über meinen eigenen Schatten, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, ich bin auf der einen Seite, fühle ich mich schwach, weil ich dauernd überlegen muss, was könnte passieren. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch Frauen Mut machen und sagen, ihr dürft selbstbestimmt sein, ihr dürft Lust empfinden, ihr dürft darüber reden und ihr seid stark. Also wir sind stark.
An einer Stelle heißt es im Comic, Frank sagt, ich denke wie ein Mann. Ich sage, ich denke, wie ich fühle, fernab von Normen. Was meinst du damit?
Ich glaube, es gibt so Klischees, was darf man denken als Frau und was gefällt einem. Und ich möchte mich da irgendwie nicht in Schubladen stecken lassen oder sagen lassen, ja, du musst quasi das toll finden oder jenes muss toll sein, weil der Mann das toll findet oder eben der Partner oder die Partnerin, sondern was man eben selber toll findet. Und da gibt es eben keine Grenzen. Und wenn ich zum Beispiel, ich schaue mir wahnsinnig gerne Frauen auf der Straße an oder auch wenn ich unterwegs bin und ich flirte gerne mit Frauen und das ist schön und das ist okay. Also ich mag das viel lieber als jetzt irgendwie, ja, mit Männern zu flirten und da sich einfach auch nicht einschränken zu lassen und das so zu machen, wie man sich wohlfühlt und ja, da auch dazu zu stehen sozusagen, ja.
Diese Darstellung selbstbestimmter Sexualität von Frauen ist im Comic was eigentlich erst so in den vergangenen Jahren immer häufiger gezeichnet wird. Warum eigentlich erst jetzt?
Tja, gute Frage. Ich hatte das ja, wie gesagt, gar nicht vor, so darzustellen. Ich habe so das Gefühl, dass sich auch viel verändert hat. So, wenn man überlegt, so die Schönheitsindustrie, was sie uns früher vorgegeben hat, also als ich so 16 war, ja, du musst so und so aussehen, so und so dünn sein, darfst keine Kurven haben. Oder zum Beispiel auch mit den Augenbrauen, die waren alle weggezupft und ich wurde dann gemobbt, weil ich eben so viele Augenbrauen hatte. Und jetzt quasi lässt sich jeder Augenbrauen machen und wehe, du hast keine Augenbrauen. Und vielleicht ist es auch so, dass man im Alter wächst. Also es hat sich auf jeden Fall schon sehr viel verändert. In Magazinen liest man ja jetzt auch viel über Selbstbestimmung und das war früher einfach nicht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein bisschen traurig, also dass ich nicht jetzt 16 bin, weil man viel mehr sein darf, egal welche Körperform, egal wie viel Augenbrauen oder nicht. Oder es ist einfach vielleicht ein Stück leichter geworden, sich ein eigenes Bild zu machen über was man möchte und was man nicht möchte. Und ja, so der Feminismus ist so ein bisschen vorangeschritten, würde ich sagen.
Alter Franz, auch in deinem Comic Work-Life-Balance geht es um Sex aus weiblicher Sicht. Die Start-up-Angestellte Sandra belästigt nämlich einen Kollegen sexuell und wird deswegen beurlaubt. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gibt es leider häufig. Dass Frauen die Täterin sind, ist aber nicht so üblich. Warum hast du dich für diese Konstellation entschieden?
Also als ich das Setting hatte, quasi in einem Unternehmen, kam so der Gedanke eigentlich relativ schnell, sexualisierte Gewalt oder am Arbeitsplatz oder sexuelle Übergriffigkeit am Arbeitsplatz irgendwie noch mit reinzunehmen und dachte dabei natürlich erstmal, dass die Frau ja das Opfer sein müsste. Also das ist ja leider natürlich immer noch ein Riesenproblem und auch immer noch ein Tabuthema. Und hatte dann aber überlegt, wie das denn sein würde, wenn ich den Spieß umdrehe. Also ich hatte mal für die Anthologie Spring aus Hamburg meine Geschichte gezeichnet, wo ich die Genderrollen vertauscht habe. Das war so eine ganz normale Kennenlernen-Geschichte. Und das ist ja eigentlich eine Methode, die ist ja eigentlich ganz geläufig oder kennt man schon, ne? Dieses Verdrehen, um dadurch irgendwie nochmal auf so Missstände aufzuzeigen. Und ich fand, dass es dadurch irgendwie nochmal neue Fragen aufwirft. Und
welche? Also im feministischen Comic geht es ja oft um Empowerment. Und so eine Darstellung konterkariert das ja eigentlich.
Ja und nein. Also man kann es vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Natürlich bin ich mir bewusst, dass es sicherlich nicht jede Lesart dieser Geschichte oder dieser Figur irgendwie gefallen wird. Es gibt zum einen natürlich im Feminismus Position, also da würde ich mich jetzt nicht direkt einordnen, aber es gibt ja Positionen, die auch in der Kunst gewisse Gewaltfantasien an Männern zulassen. Also quasi wie so ein Ventil, um sich irgendwie zumindest in der Kunst zu rächen. Also das könnte man...
Das ist quasi das Äquivalent zu dem Programmierer, der dir die Programme abstürzen lässt.
So ungefähr. Also so ein bisschen kann man das natürlich auch in die Ecke verorten. Ich fand es einfach spannend, also auch weil ich Figuren entwerfen wollte, die nicht sehr sympathisch sind oder eben wirklich so Abgründe mit sich tragen, hatte ich dann die Idee, also dass Sandra die Täterin ist. Und auch weil man sich da einfach zum einen natürlich fragen muss, wie kommt es dazu, zu solchen Übergriffen? Man guckt es sich aus einer anderen Perspektive an, wenn es nicht irgendwie so die gängige Erzählung ist, die man quasi natürlich in den Medien sieht und die auch erzählt werden muss. Und das ist so der andere Punkt. Ich sah mich nicht in der Position, auch so eine Geschichte zu erzählen, also wo die Frau im Arbeitsumfeld das Opfer ist, weil zum Glück ist mir das noch nicht in dem Maße passiert, aber das sind Geschichten, die müssen natürlich gehört werden und die müssen auch laut erzählt werden. Und zum Glück passiert das auch in den letzten Jahren mehr, dass Frauen empowert werden, darüber laut zu werden.
Ja, ich habe den Eindruck, dadurch, dass du den Spieß umdrehst, wird deutlich, dass es einfach da auch um Macht geht. Und wenn die Frau die Macht hat, ist sie auch in der Position, dass sie selber sexuell belästigen kann. Bernadette Schweihoff, für mich ist Treiben ein mutiger Comic, weil du Erfahrungen aus deinem Intimleben verarbeitest. Dazu gehören auch Nächte im Berliner KitKat Club. Wir sehen, wie die Protagonistin nackt tanzt oder im Harness, also einem Gurtgeschirr, flaniert. Also mit Treiben gibt es von Bernadette Schweihoff jetzt den ersten Comic, Anfang April, auch eine Ausstellung dazu in der Kommunalen Galerie Berlin. In den Comics von Aisha Franz geht es immer wieder um weibliche Identität in der Arbeitswelt, wie hier in Work-Life-Balance oder auch nach einer Trennung oder in der Agentenparodie Brigitta und der Perlenhorst. Ich sage vielen Dank. Die Redaktion der Sendung hatte Michaela Gericke. Für den guten Ton hat Christine Schöniger gesorgt. Ich bin Andrea Heinze, sage Tschüss und bleibt mutig. Thank you.